Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die G7, die Gruppe der reichen Industrienationen, steigen aus der Kohle aus. Darüber haben wir am Dienstag gesprochen. Allerdings sind die G7 schon recht weit mit dem Ausstieg. Vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer bauen nach wie vor Kohlekraftwerke. Finanziert werden sie dabei auch von Banken aus den G7-Staaten, unter anderem aus Deutschland. Heute wurde eine internationale Recherche zur Kohlefinanzierung bekannt. Gleich unser erstes Thema im Gespräch mit Katrin Ganswind von der Organisation Urgewalt. Was hat die Ausrufung des Klimanotstandes in Konstanz vor 5 Jahren gebracht? Auch das ist ein Thema heute. Südostasien leidet unter einer Hitzewelle und die Wein- und Obstwirtschaft in Sachsen unter Spätfrösten. Staatliche Hilfen für Eltern sind schließlich Thema des Verbrauchertipps um kurz vor 12. Weltweit raus aus der Kohle, das ist Bestandteil vieler Studien zum Klimaschutz. So einer der Internationalen Energieagentur aus dem Jahr 2021. Wenn bis zur Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität weltweit erreicht werden soll, dann muss die Kohleverbrennung aufhören. Schließlich ist dies eine besonders schmutzige Art der Stromerzeugung. Die G7 wollen den Ausstieg bis 2035 schaffen. Die Banken weltweit finanzieren allerdings nach wie vor Kohleprojekte. Und darüber kann ich jetzt mit Katrin Ganswind sprechen. Sie arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Urgewalt und die hat zusammen mit Partnern eine Studie dazu herausgegeben. Guten Tag, Frau Ganswind.
Hallo.
Frau Ganswind, Sie haben die Zeit ab 2021 untersucht. Wie viel Geld ist denn seitdem in die Kohle geflossen?
Also in den letzten 3 Jahren, von Januar 2021 bis Dezember 2023, haben Banken 470 Milliarden US-Dollar an die Kohleindustrie weltweit vergeben.
Wofür ist das Geld ausgegeben worden? Neue Kohlebergwerke, neue Minen oder Erhalt von bestehenden?
Also so genau kann man das leider selten sagen. Die Gelder, die vergeben werden, sind in der Regel keine Projektfinanzierung, wo man das genau herausfinden könnte, sondern sind allgemeine Kredite. Die können also für alles vergeben werden, was die Unternehmen machen. Wir haben auf unserer Global Coal Exit Liste, die Grundlage für die Recherche ist, über 500 Firmen, die weiter Kohleminen bauen und Kohlekraftwerke bauen. Also ein Teil des Geldes wird ganz sicher auch in den Ausbau der Kohle gehen. Nur die genaue Menge können wir nicht beziffern.
Wer tut sich denn da weltweit besonders stark hervor?
Also wir haben uns vor allen Dingen erstmal angeschaut, was sind die Länder, aus denen das meiste Geld kommt von kommerziellen Banken. Und das ist natürlich der Elefant im Raum. Im größten Teil China, also 69% der Finanzierung kommt aus China. Hier muss man aber sagen, chinesische Banken finanzieren in erster Linie auch chinesische Kohle. Interessanter ist deswegen eigentlich die Nummer 2, die USA, die in den letzten 3 Jahren mit 50 Milliarden US-Dollar auch immer noch eine Menge Geld an die Kohleindustrie vergeben haben und deren Kohlefinanzierung sogar angestiegen ist in den letzten Jahren. Und US-Banken finanzieren tatsächlich Kohleunternehmen der ganzen Welt, ist ein globaler Finanzplatz und ganz sicher nicht nur US-Kohlefirmen.
Wie steht es denn um Deutschland? Sind Banken aus Deutschland auch dabei?
Natürlich sind Banken aus Deutschland immer noch dabei. Wir haben uns als Finanzplatz Europa auch noch mal gesondert angeschaut, weil in Europa die Finanzierung seit dem Pariser Klimaabkommen durchaus gesunken ist. Und dann haben wir uns auch in den großen europäischen Finanzplätzen London, Paris, Basel und Frankfurt die größten Banken angeguckt. Also natürlich auch die Deutsche Bank. Bei der Deutschen Bank ist die Finanzierung leider nur um 4% gesunken seit 2016. Die Deutsche Bank hat immer noch 1,6 Milliarden US-Dollar an die Kohleindustrie vergeben in den letzten 3 Jahren. Und auch die Commerzbank, die LBBW, die Landesbank Hessen-Thüringen und die DZ-Bank sind mit Millionenbeträgen dabei.
Wenn die Kohlefinanzierung, die Kohlenutzung demnächst auslaufen soll, dann rentieren sich viele dieser Investitionen nicht mehr. Warum finanzieren die Banken trotzdem?
Also zum einen sehen wir so ein wirklich ein unterschiedliches Bild, wenn man auf die einzelnen Banken guckt. Wir sehen einzelne Banken, die rausgehen, auch aus Firmen ganz rausgehen. Einige, die weiter finanzieren oder die Finanzierung sogar etwas steigern, die also weiterhin jetzt noch einen Gewinn mit dem Geschäft machen können, solange das geht, und eben darauf hoffen, dass sie Kredite zumindest und die Zinsen zurückgezahlt bekommen, bevor dieses Stranded Asset Risiko wirklich eintritt. Also solange es möglich ist, noch Geschäfte machen.
Die G7 steigen aus der Kohle aus. Erwarten Sie, dass durch dieses Signal für Bergbau- und Kraftwerksprojekte auf Kohlebasis jetzt das Geld auch knapp wird?
Also dass es direkt und sofort sichtbar ist, erwarte ich ehrlich gesagt nicht, weil wir schon bei den letzten Wendepunkten 2016 und 2021 das nicht gesehen haben. Grundsätzlich ist es ja so, nur wenn man aus der Verstromung oder dem Kohlebergbau aussteigt, heißt das nicht gleich, dass die Finanzierung endet. Und gerade bei Banken, die im Ausland finanzieren, hat das natürlich einen großen Effekt.
Manche Finanzinstitute haben ja Kriterien bei ihren Krediten. Firmen mit zu viel Kohle im Portfolio sollen kein Geld mehr bekommen oder keine Versicherungspolice. Halten die sich nicht daran, oder was ist die Ursache dafür, dass es so weitergeht?
Also in der Regel ist es eher so, dass die Richtlinien so gestrickt sind, dass es viele Ausnahmen gibt. Also entweder man bezieht sich nur auf die Projektfinanzierung, allgemeine Kredite können also vergeben werden, oder es gibt Ausnahmen mit Firmen mit einem guten, wie auch immer, dass man das beurteilen will, mit einem guten Transitionsplan hin zu anderen Formen der Energien. Also es ist eher so, entweder fehlen die Richtlinien oder sie haben so viele Schlupflöcher, dass trotzdem Kohleunternehmen finanziert werden können.
Katrin Ganswind war das von der Organisation Urgewalt über Kohlefinanzierung weltweit. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschland als Ganzes trägt mit seinen Emissionen 2% zur Klimaerwärmung bei. Manchmal wird dies als Argument gegen den Klimaschutz angeführt. 2% seien sehr wenig und eigentlich zu vernachlässigen. Dabei lebt nur 1% der Weltbevölkerung in Deutschland. Wir emittieren also weit überdurchschnittlich viel. Und von der Gesamtmenge her stehen wir weltweit auf Platz 7 der größten Klimasünder. Die Stadt Konstanz leitet aus solchen Informationen eine Verantwortung ab. Als eine der ersten Gemeinden in Deutschland erklärte sie vor 5 Jahren den Klimanotstand und nahm sich vor, mit den bescheidenen Mitteln einer Stadt nach Lösungen zu suchen. Was hat das bisher gebracht? Dieser Frage ist Thomas Wagner für uns nachgegangen.
5 Jahre seit Ausrufung des kommunalen Klimanotstandes in Konstanz. Was hat's gebracht?
Naja, ich denke, Konstanz ist eine sehr klimaneutrale Stadt. Also vielleicht nicht komplett, aber es geht in die richtige Richtung.
Ich finde schon, dass man merkt, dass hier ganz verstärkt auf den Radverkehr, also Fahrradverkehr, geachtet wird. Und das macht einfach Sinn.
Nein. Weil ich nicht glaube, dass man im kommunalen Klimanotstand mit den Maßnahmen lösen kann.
Hier rette ich mein Klima und der Nachbar rettet es nicht.
Während sich in der Konstanzer Fußgängerzone Begeisterung und Skepsis die Waage halten, steht für den Konstanzer CDU-Oberbürgermeister Ulrich Burchardt fest.
Seit dem 2. Mai 2019, Beschluss des Klimanotstands in Konstanz, haben wir sehr viel konkret gemacht und vorwärts gebracht. Und das zeigt auch Wirkung. Also wir hatten in der städtischen CO2-Bilanz 2022 zu 2018 schon -19% CO2.
Schon kurz nach dem Beschluss vor 5 Jahren kam die Vorgabe, alle Gemeinderatsbeschlüsse müssen auf ihre Klimaverträglichkeit hin abgeklopft werden. Ergebnis laut Oberbürgermeister Burchardt:
Wir haben den Photovoltaikausbau seit 2019 verdreifacht. Wir haben ein städtisches Förderprogramm energetische Gebäudesanierung seit dem vergangenen Jahr. Wir haben Fahrradwege, Fahrradstraßen gebaut, Elektrobusse in Betrieb genommen.
Hinzu kommt die Anpflanzung von über 2200 Klimabäumen im Stadtgebiet, die Einführung einer Touristik- und Klimaschutzabgabe für Feriengäste und vieles andere mehr. Allerdings,
wir sind aber auch noch von unseren eigenen Zielen ein gutes Stück weit weg, muss man auch sagen.
Stimmt, sagt einer, dem das alles viel zu langsam geht. Manuel Östringer, Sprecher der Konstanzer Fridays for Future Bewegung.
Ja, es war ein starkes Signal vor 5 Jahren. Es hieß ja auch in der Klimanotstandsresolution, dass ab jetzt die Bekämpfung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen Aufgabe von höchster Priorität ist. Und 5 Jahre später ist es doch ein eher ernüchterndes Fazit, dass wir keine höchste Priorität sehen.
Und dafür nennt Östringer einige Beispiele.
Im Bereich Wärmeplanung, wir haben jetzt einen Wärmeplan, aber wir haben noch lange kein Wärmenetz gebaut. Wir haben immer noch 95% fossile Heizungen in der Stadt. Wir haben kaum Treibhausgase reduziert. Im Bereich Verkehr geht der Trend sogar in die ganz falsche Richtung. Also wir haben mittlerweile mehr Autos in der Stadt als noch vor 5 Jahren.
Klimaschutz ist keine Pizza, kannst du nicht einfach beim OB bestellen und liefern lassen.
Kontert OB Ulrich Burchardt verweist darauf, dass viele Maßnahmen, die auf den Weg gebracht worden sind, erst in einiger Zeit ihre Wirkung entfalten. Über 60 einzelne Projekte sind im 2021 verabschiedeten Konstanzer Klimaschutzaktionsplan vorgesehen. Ganz wichtig dabei das Projekt Seewärme.
Genau, also da geht es letztlich nicht darum, dass das Wasser aus dem See in meinen Heizungskeller fließt,
erklärt Lorenz Häublein vom eigens eingerichteten Konstanzer Amt für Klimaschutz. Seewärme, das ist eine innovative und vor allem CO2-neutrale Technik zur Wärmegewinnung.
Es geht darum, dass man dem See Wärme entnehmen kann mit sogenannten Wärmetauschern. Das heißt, man lässt letztlich an einer Seite das Wasser vom See vorbeifließen und auf der anderen hat man dann ein anderes Wärmeträgermedium, was diese Wärme abgreift. Diese Wärme wird dann in einer elektrischen Wärmepumpe genutzt.
Und dann in die geplanten Fernwärmenetze in Konstanz eingespeist. Daneben laufen im Städtischen Amt für Klimaschutz so gut wie alle Drähte in Sachen CO2-Minderung zentral zusammen.
Meines Erachtens ist es extrem wichtig, nicht nur den Klimaschutz technisch zu denken, sondern auch in Bezug auf unser alltägliches Verhalten, wie wir uns ernähren. In diesem Fall ist es uns dann eben entsprechend wichtig, dass wir Schul- und Kita-Essen anbieten, was gesund, lecker und nicht mehr ganz so tier- und fleischlastig ist, wie es vielleicht früher der Fall war.
Der Konstanzer Fridays for Future-Bewegung reicht das alles aber nicht aus. Sie ruft am Nachmittag zu einer Mahnwache auf mit dem Appell an die Stadt, die Anstrengungen zur CO2-Reduktion deutlich zu intensivieren.
5 Jahre Klimanotstand in Konstanz. Thomas Wagner ist für uns der Frage nachgegangen, welche Fortschritte es dort gegeben hat. Einen Klimanotstand ganz anderer Art gibt es derzeit in Südostasien. Die Region wird von einer enormen Hitzewelle heimgesucht. Es ist vielerorts so heiß, dass Arbeit unter freiem Himmel kaum noch möglich ist. Wer es kann, sucht klimatisierte Räume auf. Besonders lange hält sich die Hitzewelle in Bangladesch. Über die Lage dort berichtet Peter Hornung.
Es herrscht Hochbetrieb in Nasrul Islams Laden. Kein Wunder, verkauft er doch Klimaanlagen. Früher mal ein Luxusgut in Bangladesch, jetzt kauft es sich jeder, der sich nur irgendwie leisten kann. Es gibt gerade eine große Nachfrage nach Klimaanlagen, sagt der Ladenbesitzer der Nachrichtenagentur Reuters. Doch die Hersteller stellen uns nicht genügend Geräte zur Verfügung und sie erhöhen bewusst den Preis. Für ein Gerät, das letzte Woche noch für umgerechnet 550 Euro verkauft wurde, wollen sie jetzt knapp 650. Wir als Händler geraten langsam in Panik und versuchen, die Lager zu füllen. Aber gerade reicht das Angebot nicht, um die Nachfrage zu decken. Die Kunden jedenfalls sind frustriert, eben weil die Preise so steigen. Ich war letzte Woche schon mal da, um zu schauen, was es kostet. Da war der Laden aber so voll und deshalb dachte ich mir, ich komme ein anderes Mal wieder und kaufe sie dann. Nun bin ich hier mit dem Geld, aber jetzt heißt es, es sei schon wieder teurer geworden. Dhaka, Bangladeschs Hauptstadt, sie glüht. 20 Millionen Einwohner stöhnen unter einer Hitze, wie sie Bangladesch seit Menschengedenken nicht mehr erlebt hat. Seit mittlerweile 33 Tagen hält die extreme Hitzewelle an. So lange wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1948. Nein, er habe noch nie in seinem Leben eine solche Hitze erlebt, sagt Jamal, ein Obstverkäufer. Natürlich sei es früher schon heiß gewesen, aber nicht so. Raju fährt Fahrrad-Rikscha, eine Tortur in diesen Wochen. Nach einer Fahrt brauche ich 3 Stunden, um mich irgendwie zu erholen. Aber es gibt auch keinen Ort, wo man sich ausruhen könnte. Trotzdem müssen wir unser Brot verdienen und eben draußen arbeiten. Das ist die Realität. Die Temperaturen sind durchweg 4 bis 5 Grad höher als sonst, oft bis zu 40 Grad. Zusammen mit der hohen Luftfeuchtigkeit eine immense Belastung, besonders für Kinder, Kranke und ältere Menschen. Notaufnahmen von Krankenhäusern in der Hauptstadt Dhaka sind voll mit Patienten, mit Hitzschlag, Dehydration und Atemproblemen. Die Schulen des Landes sind noch immer geschlossen, um die 32 Millionen Schülerinnen und Schüler harren zu Hause aus. Wer Glück hat, hat dort dort wenigstens eine Klimaanlage. In vielen Schulen gibt es keine. Überhaupt ist das öffentliche Leben in fast ganz Bangladesch zum Erliegen gekommen. Es geht nur noch darum, Schatten zu finden, etwas Kühles vielleicht und vor allem etwas zu trinken. Auf den Straßen Dhakas stehen Wassertanks. Vor ein paar Tagen haben sie in ihrer Verzweiflung gebetet dafür, dass es regnet und dass es wenigstens ein bisschen abkühlt. Es hatte auf der Welt noch nie eine solche Hitze gegeben, nicht vor 5, 6 oder 10 Jahren, sagt dieser Student. Diese Hitze ist jetzt unerträglich. Wir Anhänger des Propheten Mohammed zusammen mit den Geistlichen beten in Zeiten der Not zu Allah, damit er uns Vergebung gewährt und Segen gibt. Es ist eine Hitzewelle, die weite Teile Süd- und Südostasiens erfasst hat. Indien, Bangladesch, Myanmar, Vietnam bis hin zu den Philippinen. Überall werden Temperaturrekorde aufgestellt. Es sei ein Zeichen des Klimawandels, so die Vereinten Nationen. Und hinzu komme in diesem Jahr das Klimaphänomen El Niño. Es dürfte noch Wochen und Monate so weitergehen, wird befürchtet. Zumindest in Bangladesch aber könnten die Gebete erhört worden sein. Für heute ist ein wenig Regen angekündigt. Er wird sehnlichst erwartet.
Über die Hitzewelle in Südostasien war das Peter Hornung. Auch wenn es sich in den vergangenen Wochen anders angefühlt hat, der April war auch in Deutschland weitaus zu warm. Die Durchschnittstemperatur lag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit knapp 10 Grad um 2,6 Grad über dem Durchschnittswert der Zeit von 1961 bis 1990. Durch die Klimaerwärmung gibt es allerdings kaum noch Monate mit Temperaturen unter diesem langjährigen Durchschnitt. Und in der zweiten Monatshälfte des Aprils gab es eine markante Kältewelle. Die Wein- und Obstbaubetriebe klagen über erfrorene Blüten und Zweige. Unter anderem in Sachsen werden große Ernteausfälle befürchtet. Von dort berichtet unser Landeskorrespondent für Sachsen, Alexander Moritz.
Frédéric Fauré führt durch seinen Weinberg am Elbhang oberhalb von Radebeul. Wenn es schlecht läuft, wird der Winzer mit französischen Wurzeln in diesem Jahr wohl kaum eine Flasche Wein abfüllen.
Also das ist komplett Ausfall. Ne?
Fauré bricht einen abgestorbenen Trieb vom Stock und zerreibt die braunen Blätter zwischen seinen Fingern. An den Weinstöcken hängen nur wenige grüne Blättchen. Die meisten neuen Triebe sind erfroren.
Ich habe oben auf dem Plateau nochmal 2 Hektar und ein davon ist komplett weg. Wenn wir Pech haben, dann müssen wir nächstes Jahr komplett neu pflanzen.
Schuld ist der Temperatursturz Anfang vergangener Woche. Nachtfrost unter minus 5 Grad nach einem viel zu warmen Frühjahr, der den Wein früher als gewöhnlich austreiben ließ. 3 Hektar bewirtschaftet Fauré mit seiner Frau, ein eher kleiner Betrieb. 25.000 Flaschen füllen sie normalerweise im Jahr ab. Dieses Jahr wird es nur ein Bruchteil sein. Wenn tatsächlich Weinstöcke komplett absterben, ist auch die Ernte für die folgenden Jahre bedroht. Mittelfristig sieht Fauré seine wirtschaftliche Existenz bedroht. Eine Frostversicherung hat er, wie die meisten Weinbetriebe in Sachsen, nicht.
Das können wir uns nicht leisten.
Viele benachbarte Weingüter haben versucht, mit nächtlichen Feuern zwischen den Rebstöcken den Schaden zu begrenzen, größtenteils vergeblich. Seit über 20 Jahren baut Fauré im Elbtal Wein an. Solche Schäden hat er noch nie erlebt.
Wir gehen im Anbaugebiet Sachsen von einem Schaden von 70-100% aus und das auch wirklich flächendeckend. Also es sind eigentlich alle Lagen betroffen. Die Steillagen vielleicht ein kleines bisschen geringer, aber es gibt sonst keine Fläche, die nicht irgendwie einen Spätfrostschaden bekommen hat.
So Felix Höselbart, Vorsitzender des Sächsischen Weinbauverbands. Frostschäden gibt es deutschlandweit auch in anderen Weinbaugebieten, entlang des Mains, in Rheinhessen und Franken. Besonders schwer betroffen sind laut Deutschem Bauernverband aber Sachsen und die Saale-Unstrut-Region in Sachsen-Anhalt. Die Hoffnung der Weinbauern ruht nun auf den Beiaugen, kleinen Nebentrieben, die weiter wachsen und Trauben tragen können, wenn der Haupttrieb fehlt, erklärt der Vorsitzende des Sächsischen Weinbauverbands.
Wir werden jetzt nicht von einer kompletten Fehlernte sprechen, was aber sicher ist, dass die 2024 Ernte recht klein ausfallen wird. Also optimistisch werden wir vielleicht noch 30-40% ernten, können wir aber Stand heute noch nicht sagen. Das hängt jetzt einfach davon ab, wie treiben die Reben jetzt in den nächsten Wochen wieder aus.
Bei Winzer Fauré sind aber selbst viele Nebentriebe in diesem Jahr erfroren. Ähnlich gravierend ist die Situation bei den Obstbauern. Mit rund 3.000 Hektar ist Sachsen der viertgrößte Obstproduzent in Deutschland.
verheerend. Steinobst, etwa Kirsche waren wir drin, wir haben Birnen angeguckt, wo man wirklich reihenweise sieht, dass der Ausfall dort wirklich bis an 100% rangeht.
Berichtet Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther Anfang der Woche nach einem Besuch bei einem Obstbetrieb. Der Landesverband Obst schätzt den Schaden auf bis zu 70 Millionen Euro. Der Landwirtschaftsminister will sich noch auf keine genaue Summe festlegen, stellt aber schon einmal Finanzhilfen in Aussicht.
Wir werden weder unsere Winzerinnen und Winzer noch unsere Obstbauern alleine lassen mit dieser Situation. Aber was jetzt wirklich gebraucht wird akut, das sind wir gerade am Klären.
Mittelfristig muss sich die Landwirtschaft wohl auf mehr Frostschäden einrichten. Durch den Klimawandel treiben Wein- und Obstbäume früher im Jahr aus, bei gleichem Risiko für späten Frost. Anpassungsmöglichkeiten gebe es zumindest für den Weinbau kaum, sagt Verbandsvorsitzender Höselbart.
Vielleicht muss man auch einfach in der Züchtung noch mal schauen, als ein neues Zuchtkriterium, wenn Sorten, die einen Spätfrostschaden bekommen haben, dass die wieder austreiben und Frucht bringen. Aber wir können heute nicht sagen, das wäre die Lösung, das und das müssen wir machen, um das Problem zu lösen. Leider nicht.
Frédéric Fauré hat zwar seine Ernte verloren und trotzdem in den kommenden Wochen viel Arbeit vor sich. Alle Weinstöcke müssen noch einmal beschnitten werden, um die abgestorbenen Triebe zu entfernen. Für die Weinstöcke geht es ums Überleben, ebenso wie für seinen Betrieb.
Also positiv müssen wir bleiben. Wir werden schon Lösungen finden, aber tatsächlich, wir brauchen Hilfe.
Erfrorene Triebe und Blüten, kein guter Start für die Landwirtschaftssaison und auch nicht für die sächsische Blütenkönigin, die der Obstbauernverband am kommenden Samstag krönen will.
Über Frostschäden in Sachsen war das ein Beitrag von Alexander Moritz.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Geburt eines Kindes verändert das Leben grundlegend. Am Anfang verändert sich vor allem die Nacht. Durchschlafen, die Zeiten sind erstmal vorbei. Schlaflose Nächte bereiten vielen Eltern aber auch die Veränderungen der finanziellen Situation, denn Kinder großzuziehen, das ist enorm teuer. Staatliche Leistungen können ein bisschen helfen. Wer auf was ein Anrecht hat, sagt Ihnen Viola Gräfenstein im Verbrauchertipp.
Ben Meyer aus Mettmann freut sich mit seiner Frau Nadine über unerwarteten Nachwuchs. Doch die Ausgaben rund um ein Kind machen dem 24-Jährigen Sorgen. Das Paar hat nur ein geringes Einkommen und deshalb...
Für uns beide ist das einzige Problem, dass wir einfach noch nicht wissen, wie wir mit den Kosten umgehen sollen, weil da ja schon einiges auf einen zukommt als angehende Familie und dahingegen wissen wir noch nicht ganz, wie wir das stemmen sollen, was es da für Möglichkeiten gibt.
Vom Staat gibt es zahlreiche Hilfen. Dazu zählen das Elterngeld, das Kindergeld in Höhe von 250 Euro pro Kind sowie seit diesem Jahr ein Kinderzuschlag, der von 250 auf 292 Euro pro Monat und Kind erhöht wurde. Den gibt es dann, wenn das Einkommen der Eltern zusammen nur knapp ausreicht, um den gesamten Bedarf der Familie zu decken. Außerdem wurde der steuerliche Kinderfreibetrag um 588 Euro auf 6.612 Euro pro Kind in diesem Jahr erhöht. Wer sehr wenig verdient, kann beim Jobcenter nach der 12. Schwangerschaftswoche einen Mehrbedarf und die Erstausstattung für Schwangerschaft und Baby beantragen.
Also was die Baby- bzw. Kinderausstattung angeht, haben wir eigentlich relativ Glück. Denn in unserem Bekanntenkreis kennen wir ein paar Leute, die uns Sachen wie einen Wickeltisch oder einen Kinderwagen zur Verfügung stellen würden.
Wenn die Sozialleistungen des Staates für Geringverdienende nicht ausreichen, können bei der Grundausstattung auch Stiftungen helfen. Die Bundesstiftung Mutter und Kind bezahlt, je nach Fall, zum Beispiel ergänzende Hilfen oder übernimmt die Kosten einer Baby-Erstausstattung. Weitere Möglichkeiten, um eine preiswerte Kinderzimmerausstattung zu finden, sind regionale Börsen oder Internetseiten für Second-Hand-Produkte. Ben Meyer möchte außerdem etwas Geld für sein Kind sparen.
Zum Beispiel wäre mein Bruder bereit, uns zu unterstützen in Form eines Sparbuchs für das Kind oder später auch einer Ausbildungsversicherung.
Bei Sparangeboten für solche Zwecke gibt es häufig allerdings auch wenig sinnvolle Produkte, sagt der Finanzexperte Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW.
Rentenversicherungen, die also einen Altersvorsorgebaustein für die Kinder darstellen, mit sehr langen Laufzeiten von 60 und mehr Jahren, die sind eher nicht zu empfehlen. Hier gibt es wirklich bessere, flexiblere, kostengünstigere Alternativen. Das kann zum Beispiel der ETF-Fonds-Sparplan sein, den man für den Nachwuchs einrichtet, oder andere Sparprodukte. Inzwischen gibt es ja auch auf dem Tages- oder Festgeldkonto auch wieder Zinsen.
Denn die Zinsen, die man auf sein Gespartes auf einem Sparbuch erhält, sind im Vergleich sehr niedrig. Außerdem rät Opfermann statt zu einer Unfallversicherung für Kinder eher zu einer Kinderinvaliditätsversicherung, denn
weil die neben dem Unfall auch die Erkrankung des Kindes absichert, also wenn eine Invalidität aufgrund einer Erkrankung besteht, und deshalb ist hier die Kinderinvaliditätsversicherung der Unfallversicherung vorzuziehen.
Diese Versicherung können Familien allerdings erst nach dem ersten Geburtstag des Kindes abschließen. Grundsätzlich gilt es für den Versicherungsschutz, stets die eigene Lebenssituation zu beurteilen und verschiedene Anbieter miteinander zu vergleichen.
Soweit der Verbrauchertipp von Viola Gräfenstein. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr.